Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Willkommen zu einem Bern-Einfach-Spezial vom Samstag, 16. August. Und zwar spezial wegen dem Trump-Putin-Gipfel in Alaska. Mein Gast ist der Georg Häsler, Redakteur, geopolitischer Experte bei der Neuen Zürcher Zeitung. Danke vielmals, Georg, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir über die Situation zu reden, was man weiss und wie man es könnte einschätzen. Willkommen.
Sehr gern. Herzlich willkommen.
Ja, sehr schnell, damit wir wirklich ein bisschen alle auf dem gleichen Stand sind. Es ist jetzt Samstag, späterer Nachmittag. Wir probieren ein bisschen zusammenzufassen, was passiert ist. Gestern Freitag, Alaska-Zeit, auf einem Luftwaffenstützpunkt außerhalb von Anchorage, der Trump empfängt den russischen Präsident Putin am Flughafen, klatschend, offensichtlich sehr herzlich. Es gibt eine Pressekonferenz, wo man einfach Freundlichkeiten austauscht. Es gibt 2,5 Stunden Gespräche, die angeblich produktiv sind, aber die nichts produzieren. Dann gibt es keinen Deal, die beiden Herren gehen auseinander. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, erstens, Georg, habe ich etwas vergessen? Ist noch etwas passiert, wo ich jetzt nicht aufgezählt habe, wo man noch muss wissen? Oder ist meine Zusammenfassung richtig?
Genau so ist es gewesen. Das ist das, was man gesehen hat auf den Bildern. Ich glaube, die Symbolik war entscheidend gewesen. Die USA haben Präsident Putin den roten Teppich ausgerollt. Und zwar nicht irgendwie irgendjemand, sondern das amerikanische Militär hat den roten Teppich ausgerollt. Das ist bemerkenswert. Ein Präsident, der eigentlich das amerikanische Militär engagiert ist, für eine zurückzubinden, für einen abzuschrecken. Nicht vergessen, im Moment immer noch Flugzeugträger von den Amerikanern im östlichen Mittelmeer, wo in der Übung eingesetzt ist, was um die Abschreckung Russlands gegangen ist, oder? Dem russischen Präsident, rollen sie den roten Teppich aus, der Präsident steht drauf und klatscht und nimmt ihn im Biest in seine Limousine mit und kann dort mit ihm ein bisschen nett blödeln. Dessen Konferenz redet er von dir, Wladimir, mehr oder weniger. Und interessantes, kleines Detail, für Putin ist er immer noch der Mr. Trump.
Das ist interessant. Wie deutest du, dass der Donald Trump mehrfach gesagt hat, man hätte in vielen Punkten Fortschritte erzielt? Aber er hat nicht gesagt, was führig ist. Es sei produktiv gewesen, aber es ist nichts rausgekommen. Was hat man denn 2,5 Stunden? Was für ein Reim darfst du dir darauf bilden, dass man 2,5 Stunden redet und dann so kommuniziert?
Also willkommen im neuen Zeitalter von der Geopolitik, von der autoritären Geopolitik. Wir sind im Orakeldeuten eigentlich. Es ist fast ein byzantinisches Verhältnis, wo man am Schluss muss Orakeldeuten. Es wissen nur die Anwesenden, was wirklich geredet worden ist. Für mich beruhigend ist, dass die beiden Herren nicht allein waren. In den wesentlichen Momenten, so, da bin ich amerikanischer Marco Rubio dabei gewesen, der Außenminister und nationaler Sicherheitsberater, wo quasi der Erwachsene im Raum ist und dafür geschaut hat, dass das Ganze nicht irgendwie der Trump irgendwie auf eine Schmeichelei vom FSB oder vom KGB-Offizier Putin reinfliegt. Ich glaube, das ist ein beruhigendes Zeichen. Das heisst, also, dass nicht irgendwie ein Deal gemacht werden oder der Trump auf etwas eingehen konnte, was Putin ihm präpariert hat. Ich glaube, das ist das, was man aufgrund der Bilder kann sagen, wir wissen eigentlich wenig, was Wort angeht, das geredet worden ist, aber wir sehen, was wir auf den Bildern sehen. Und das zeigt, dass das mal nicht irgendwie ein Dealmaking-Programm ist abgespult worden vom Dealmaker Trump mit dem Putin, sondern dass doch die Erwachsenen im Raum geblieben sind. Aber eben auch dort, ganz Detail, der russische Außenminister Sergei Lavrov ist mit einem T-Shirt gekommen, oder wenn man es mit latinischen Buchstaben würde sagen, ist CCCP. Das ist natürlich Kirillisch für SSSR, also die Abkürzung von der Sowjetunion, die darunter gegangen ist. Und das ist eigentlich der Machtanspruch, was sie haben. Wir wollen wieder die Position von der Sowjetunion. Und dem hat der Trump natürlich in seiner Replik, der sagt, ja, natürlich, er sieht Russland als Nummer 2 auf der Welt neben den Amerikanern. Sie haben beide ein bisschen die Rechnung ohne den Wirt gemacht, weil da gäbe es ja noch China, das haben sie dann unterschlagen gehabt.
Das ist sehr ein interessantes Detail. Wir älteren Herren wissen, was CCCP heisst. Das haben wir noch in unserer Jugend auch schon gesehen, an verschiedenen Orten.
Und Schuttliebli und vor allem aus der Eishockey-Liebli ist das gestanden, oder? Wenn das respektiert die Eishockey-Nationalmannschaft. Genau.
Genau. Jetzt wende ich noch schnell die amerikanische Position, oder? Die verstehen viele nicht. Ich habe manchmal auch Mühe, wirklich zu verstehen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass sie eben nicht so klar ist. Also du hast natürlich beim Trump ihn selber und auch die Leute so aus der MAGA-Bewegung, Make America Great Again, wo starke isolationistische Tendenzen haben, wo sagen, der Krieg ist nicht unser, da müssen wir uns nicht engagieren, da müssen wir ganz weg, gar nichts mehr liefern, oder? Wir müssen Russland irgendwie akzeptieren, eben als Nummer zwei auf der Welt, auch noch ein bisschen im Hinterkopf wegen China. Vielleicht, wenn man Russland besser akzeptiert, ist man dann das Zweite gegen China oder so irgendwie.
Kissinger-Reverse-Idee eigentlich.
Und dann gibt es aber auch der Trump hat auch schon im Wahlkampf gesagt, er sei stärker für Peace through Strength, also Frieden durch Stärke. Das, was ich jetzt in dem Anchorage gesehen habe, das ist überhaupt nicht Frieden durch Stärke, sondern faktisch, der Teppich, du hast gesagt, ist ausgerollt worden, der
amerikanische Soldaten
muss das weitermachen wie bisher. Oder?
Genau, also überhaupt nicht Frieden durch Stärke, überhaupt nicht, in keiner Art und Weise. Ich glaube, man hat mehrere Strömungen, die eine Rolle spielen. Man hat auf der einen Seite hat man eine Kontinuität, die man kann beobachten von der amerikanischen Aus- und Sicherheitspolitik. Das, was sie machen, das ist konsistent. Es ist im Nahen Osten konsistent, es ist in Osteuropa konsistent und es ist auch im Pazifik konsistent. Wir haben nach wie vor sämtliche Aufklärungsdrohnen, die die Amerikaner im Einsatz haben, für die eine Seite Osteuropa zu schützen und die Russen zu beobachten und die Ukraine schlussendlich Daten zu liefern. Die sind nach wie vor im Einsatz. Eben, den Flugzeugträger habe ich erwähnt. Die zwei Übungen gesehen dieses Jahr, die man mit den Verbündeten in Europa geübt hat. Auf dem Balkan, oder es geht im Schluss jetzt im Moment um die Details, auf dem Balkan, gegenüber Bosnien, gegenüber Kosovo, gibt es eine Kontinuität von der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik von Obama, Trump 1 zu Biden zu Trump 2. Ich glaube, das ist beruhigend und es geht im Schluss geht's darum, dass die Amerikaner müssen ihr Schwergewicht Richtung Pazifik verschieben, weil China wirklich die grosse Bedrohung ist. Und da sind wir auf einem total rationalen Track. Dann gibt es das Isolationistische, das ist vielleicht ein zweiter Track, der ideologisch bedingt ist, wo auch nichts Neues ist. Es hat immer wieder gegeben, das gehört in die Dualität oder von der amerikanischen Politik, das liberale Offene, vielleicht das Realistische und auch Isolationistische nach innen. Das ist die Strömung, die es ging. Und jetzt gibt es einen Präsidenten, der Politik als Stau versteht, mit ihm im Mittelpunkt als Moderator im besten Sinn. Vergisst, ich glaube, in diesem Fall hat Putin am Schluss ein bisschen anfangen, die Regie übernehmen. Oder hat können anfangen, die Regie übernehmen von dieser Show. Das ist gefährlicher daran, wo ganz andere Ziele verfolgt. Es geht ihm tatsächlich auch um ihn selber. Er will den Friedensnobelpreis gewinnen, unbedingt. Und Obama hat ihn ja schon gehabt, also muss er noch haben. Irgendwie, das ist eine Motivation, die könnte rein spielen. Und dann geht es um ganz simple Sachen. Wenn die ganze Epstein-Geschichte, also da die ganze Skandalgeschichte um Jeffrey Epstein herum ist.
Fragen, wer die Rolle spielt, oder?
Ja. Ist nachher ihn hergekommen und so. Und jetzt redet niemand mehr von Jeffrey Epstein im Moment. Und ich glaube, das ist ihm natürlich als Dramaturg relativ gut gelungen. Und das hat auch Einfluss gehabt auf seine MAGA-Bewegung, weil dort natürlich jetzt schon Fragezeichen von der MAGA-Bewegung waren. Und es ist auch interessant, apropos Regie Putin, wie die Russen immer wieder probieren, die mit diesen MAGA-Narrativ zu spielen. Der Dugin, das ist so der Chefideolog, oder der spirituelle Führer, der Rasputin unserer Zeit, wo das so mit über Tweets, das Orakel, das über Tweets tut, kommunizieren, das ist auch eine neue Welt. Er hat sehr stark jetzt in letzter Zeit auf die MAGA-Bewegung eingewirkt und gesagt, der Trump jetzt da fast stärkere Signale Richtung Russland aussenden, dann ist das, weil er eben ein Schwächling ist und schlussendlich eben Epstein und so. Das ist schon eine Ebene, die eine Rolle spielt. Und ich glaube, da die Dimension, die spielt eine grosse Rolle und das ist aus einer freiheitliche Perspektive. Amerika als quasi die Fakulträgerin der freien Welt, das tut weh. wenn plötzlich quasi das Ego vom einen Präsidenten, von der Bewegung, quasi Einfluss hat auf die Position von den USA als Schirmherrin von der freien Welt. Das tut mir als Freund von den Amerikanern irgendwo weh.
Mhm. Gleichzeitig, ich bin jetzt gerade 3 Wochen in den USA gewesen und ich hätte nur etwas noch ein bisschen bringen. Ich bin durch eine Ortschaft gefahren, Wrangley, Colorado. Das ist im Nordwesten von Colorado. Und dort ist an jedem Laternenpfosten ist das Bild von einem Veteran von Wrangley, der irgendwann in den letzten 80 Jahren mal gestorben ist. Und es steht dann unten dran Vietnam oder Korea oder Normandie oder Ardennen oder Nordafrika. Wenn du dort durchfährst als Europäer, zumal als Schweizer, es fährt dir ein bisschen ein. Und ein bisschen Verständnis habe ich dafür, dass die Leute in Wrangley, Colorado, habe geschaut, die haben Trump sehr hoch gewählt, dass die sagen, und das ist ja so ein bisschen die MAGA-Bewegung, sagt, dass der Krieg in der Ukraine ist euer Krieg, Europäer. Das hat mit uns nichts zu tun. Hast du auch ein bisschen Verständnis für die
Argumentation? Da habe ich volles Verständnis. Schon nur, wenn du die Infrastruktur anschaust in den USA, der Zustand von den Autobahnen, der Sozialstaat, der nicht so funktioniert, wie wir das in Europa haben, das hat unter anderem auch der Grund, warum die Amerikaner eigentlich in den letzten 80, 90, ja fast 100 Jahren sich eigentlich um die Sicherheit von unter anderem Europa gekümmert hat und Probleme aufgeräumt haben. Während wir Europäer jetzt gerade in den letzten 30 Jahren, kommt mir vor, wie ich eine Leier würde wiederholen, aber man muss halt immer wieder sagen, wir haben uns beschützen von den Amerikanern. Die Schweiz hat allein 140 Milliarden Friedensdividenden ab 1990 eingezogen.
Wir hast du mal ausgerechnet für die NZZ, genau.
Genau. Wir haben günstiges Gas, günstige Energie hat man bezogen als Europäer und hat Arbeits ausgelagert auf China. Dass das nicht nachhaltig ist, das hat man müssen merken, man hat ab 2007 müssen merken, wo der Putin seine Münchner Rede gehalten hat, wo er gesagt hat, wir wollen eine multipolare Welt, also die Macht von den Amerikanern brechen, wir müssen merken, da passiert etwas. Man hat 2008 in Georgien können merken, 2014 Annexion von der Krim, aber man hat das so weitergemacht und ich habe grosses Verständnis dafür, dass die Amerikaner nicht wollen, durch den Europäer die Köln aus dem Feuer holen. Meine, wir haben in den 90er Jahren auch das Gefühl gehabt, Krieg gäbe es nicht mehr, haben aber ignoriert, dass zwischen 91 und 95 und dann noch 98, 99 in unmittelbarer Nähe Krieg geführt worden ist. Und zwar nicht einfach irgendwelche wilde Stämme im Orient, sondern Europäerinnen und Europäer mit aufeinander losgegangen sind. Und wir Europäer haben es nicht geschafft, dort Frieden zu stiften. Es hat auch dort die Amerikaner gebraucht, die zum Beispiel das Dayton-Abkommen ausgehandelt haben oder Milosevic schlussendlich irgendwann mal. Ja, man muss es Herz sagen, buchstäblich erst auf die Nase gegeben haben.
Jetzt, was heisst das für die Ukraine? Also ist das jetzt, kann der Putin weitermachen wie bisher? Also bombardieren mehr oder weniger jede Nacht zivile Einrichtungen, Spitäler, Kindergärten, Schulen, was auch immer, Infrastrukturen und so weiter. Heisst das einfach, er kann weitermachen und die Ukraine muss schauen, wie sie mit dem umgeht. Am Montag fliegt Herr Zelensky auf Washington, gehört dann vielleicht ein bisschen mehr, als wir wissen. Aber ja, was ist das Schicksal von der Ukraine jetzt?
Also die Ukraine ist im Moment wirklich in einer ganz schwierigen Position. Die ganzen sogenannten Verhandlungen schwächen sie politisch. Ich glaube auch, dass die Ukraine müde ist. Es gibt innen drinnen Machtkämpfe. Zelensky hat wirklich angefangen, Fehler machen. Und zum Glück immer wieder korrigiert worden sind, die ganze Korruptionsgeschichte. Den Sommer und militärisch geht es nicht gut. Sie haben mit Überraschungsangriffen, sie sind immer noch in der Lage, mit sehr viel Smartness den Russen weh zu tun. Aber am Boden, wird was darauf ankommt, sieht es nicht gut aus. Die Russen der Russen ist es gelungen, die Ukrainer eigentlich auf eine viel zu grosse Front zu zwingen, viel zu grosse Front aufzuzwingen. Die Ukrainer haben zu wenig Material, zu wenig Leute, die sich dem Ganzen entgegenstellen können. Und die Russen können im Hintergrund, hinter den Linien eigentlich ihre Kräfte hin und her manövrieren. Die Ukrainer können überhaupt nicht mehr manövrieren. Zu wenig Leute auf einer grossen Front. Letzte Woche hat es kurzen Durchbruch gegeben von leichten Kräften der Russen, die plötzlich 30, 40 Kilometer vorstossen auf eine Strasse kommen können, die auf einer Breite von 2 Kilometern wichtige Versorgungsachse wie Petrovsk nicht gerade in Besitz nehmen, aber sie haben auch dort Präsenz können markieren und jetzt sieht man im Moment auf der Karte, dass die Ukrainer probieren, dort den Sack wieder zuzutun, aber es ist eine schwierige militärische Situation, ein Waffenstillstand wäre für die Ukraine zwingend, aber Putin hat überhaupt kein Interesse im Moment und hat eigentlich vom Trump das Platz bekommen, weiter wie bisher. Die Europäer sollen übernehmen. Wenn die Europäer es interessiert, dann sollen sie weitermachen. Und ich glaube, es entspricht, die Schwierigkeit ist ja, die man hat, auf der einen Seite ist es der Trump, der so funktioniert, und auf der anderen Seite ist es ja schon so, ja, es ist ein europäisches Problem. Weil auf der Weltkarte, die Amerikaner heute haben, wo der Pazifik in der Mitte ist, das ist die neueste Karte von der CIA, die kann man abladen, wo so ein quasi die geopolitische Karte ist, der Pazifik in der Mitte. Und dann ist Europa rechts oben, irgend so ein Wurmfortsatz von Eurasien, rechts oben an der Peripherie, also marginalisiert im besten Sinn vom Wort. Und ich glaube, mit dem müssen wir uns anfangen abfinden. Und wir müssen auch schauen, dass wir Europäer gemeinsame Lösungen finden. Und das gesagt, stellt uns jetzt so als politische Beobachter hier in diesem Land natürlich vor Fragen, wo man vielleicht auch gewisse Positionen muss überdenken, welche Position haben wir gegenüber Europa, gegenüber dem politischen Europa. Von welchem Europa reden wir überhaupt? Reden wir von der Koalition der Willigen, wo vor allem die Nordosteuropäer unter britischer Führung sehr stark involviert sind, mit einem schwachen Deutschland, mit einem Frankreich, wo auf dönernen Füßen steht, wenn man die Schuldenlast anschaut, oder auch die demokratische Legitimierung von der gegenwärtigen französischen Regierung. Das sind alles Sachen, wo mir persönlich sehr Sorgen machen und wo ich finde, das würde eine andere Sendung geben, aber wo man wirklich die ganze Frage, von welchem Europa reden wir, wie soll sich das Europa weiterentwickeln und letzten Endes so, welches Interesse hat die Schweiz sich in diesem Europa und vor allem wie zu engagieren. Und ich glaube, es ist in dieser Lage, wo wir drinnen sind, ist es politisch klüger, das als Frage zu stellen, denn als quasi polemisches Statement.
Das ist klar. Aber ich will zuerst, bevor wir auf die Schweiz gehen, das wäre vielleicht der zweite Sendung, aber ich will über die Europäer reden. Die tun morgen miteinander telefonieren. Mhm. Die müssen sich auch einen Reim daraus machen. Vielleicht hören die via Botschafter oder so ein bisschen mehr, als wir jetzt wissen. Aber wahnsinnig viel bin ich nicht sicher, ob sie erfahren, oder? Was würdest jetzt du sagen? Was ist das wahrscheinlichste Szenario, dass die Europäer, welche Koalition auch immer, sich zusammenrauft und die Hilfe für die Ukraine verstärkt? Oder ist das außerhalb vom Möglichen? Welches Szenario würdest du als wahrscheinlich
haben? Ich glaube, es gibt mehrere Szenarien. Ich glaube, das Wunschszenario der Europäer ist, dass sie es irgendwie herüberkommen, Zeit zu gewinnen und die Amerikaner im Spiel behalten, so wie es gelungen ist mit der NATO. Bei der NATO hat man ja Angst gehabt mit dem NATO-Gipfel im Juni, dass die Amerikaner sich aus der NATO mehr oder weniger verabschieden. Das ist nicht passiert. Aber die Europäer haben sich verpflichtet, in Zukunft 5% vom BIP für die Verteidigung auszugeben, oder von 1,5% für die kritische Infrastruktur, was wichtig ist. Das ist ein guter Entscheid gewesen, nicht nur ein Kompromiss. Aber da ist es eigentlich gelungen, dass der Druck von den Amerikanern zu einer vorübergehenden Lösung geführt hat, die den Europäern auch Zeit gibt, sich zu überlegen, wie sie sich aufstellen wollen. Und die Amerikaner dabei bleiben und das auch mit Daten untermauern. Aber, und das hoffen sie, dass sie das Szenario auch ein Stück weit überkommen bei der Ukraine. Dass sie der Ukraine sicher genug geben können, dass die Ukraine nicht zusammenbricht. Das zweite Szenario, dass die Europäer jetzt sagen, gut, wir geben auch den Taurus frei, also das ist der Marschflugkörper, wo sie wirklich hinter die Linie schiessen können, die Ukrainer, und wir probieren sie zu befreien, dass sie den Krieg können, dass sie aus der schwierigen Situation rauskommen. Das ist insofern nicht wahrscheinlich, und das ist die bittere Realität. Die Ukrainer sind militär ist einfach nicht mehr in der Position, für irgendwie die Initiative zurückzugreifen. Weißt du, die Ukrainer militärisch gesehen, wenn ich den Geschwindigkeitskurs machen darf, gibt es zwei Varianten. Die eine Variante ist jetzt, dass sich die Ukrainer auf eine befestigte Linie zurückziehen oder die Front einzufrieren und sich hinten dran zu reorganisieren. Die Linie, die besteht, die wird bauen, das ist eine Frage von der Zeit. Und irgendwann wird dann die Sommeroffensive zurück sein, dass sie sich geordnet könnten zurückziehen. Das ist so die eine Variante. Und die Variante, die sie jetzt machen, sind sie verzögern und das kostet sehr viel Blut, sehr viel Munition. Und ich glaube, dass das politisch klügere Szenario und das militärisch klügere Szenario ist, quasi zu verzögern. Und das ist eigentlich die dritte Variante für die Europäer, dass sie die Ukraine befähigen, durchzuhalten, bis sie in einem geordneten Schritt sich auf eine befestigte Linie zurückgehen. Also, drei europäische Szenarien. Szenario 1, Amerikaner bei Laune behalten, dabei behalten. den Amerikanern aber auch etwas zahlen dafür. Ich glaube, die Amerikaner wollen ein Geschäft machen mit dem. Variante 2 ist full in bei den Ukrainern. Für mich eher wahrscheinlich, weil im Moment militärisch schwierig. Und die dritte Variante, dass sie den Ukrainern einfach Schnauf geben, dass sie die Gordon zurückziehen können. Wahrscheinlich ist es eine Kombination zusammen mit den Amerikanern, wo einfach bei Laune gehalten werden. Also relativ komplex. Ich will morgen mal die Variante, die ich jetzt skizziert habe, in einem Artikel bei uns noch ein bisschen ausbeindeln, dass man vielleicht morgen Abend, kann ich es vielleicht noch ein bisschen klarer formuliert. Das ist im Moment das, was bei mir als Denkprozess jetzt am Samstag, am Nachmittag am Laufen ist.
Also dann alle Zuhörer morgen Abend ntz.ch den Artikel lesen.
NZZ-Pro, darf man ja hier sagen, oder?
Natürlich. Wir sind Journalisten, wir müssen Werbung machen für unsere Arbeit.
Das wir müssen leben von dem, was wir hier machen, die ganze
ja,
Zeit.
Ja, genau. Aber das Interessante finde ich jetzt, das, was fehlt, ist das, was viele auch in Europa empfinden. Schaut, der Krieg ist nicht zu gewinnen. Wir müssen uns arrangieren mit Russland. Die Ukraine muss Gebiete abtreten. Du hast vorher angetönt, es gibt diese Haltung mittlerweile auch in der Ukraine. Ich habe selber Gespräche gehabt mit Leuten aus der Ukraine im Mai, die das auch angetönt haben. Man ist müde und so. Ja, tun wir uns doch arrangieren. Russland ist in Europa. Der Herr Putin ist jetzt halt dort. Und ja, wir müssen jetzt halt mit dem umgehen. Ich muss sagen, das ist nicht meine Haltung. Du kennst, ich bin wirklich für Peace through Strength. Aber das ist eben als Schweizer eine schwierige Haltung, weil wir die Strength nicht haben, oder? Und auch nicht aus unserer Position werden. Aber wirklich, was sagst denn du denen? Ist das, der Krieg soll man doch beenden, oder? Weil jedes Blutvergießen bringt sowieso nichts. Russland ist nicht zu besiegen.
Also, ich glaube, einem Ukrainer würde ich sowieso gar nichts sagen. Der wäre demütig und bescheid und würde sagen, das müssen die Ukrainer selber entscheiden. Das wird die Ukraine zu dem Schluss kommen und dass sie die Ukraine mehrheitsfähig ist, dann ist das gehört das dazu, dann ist das, wenn das ein gesellschaftlicher Konsens ist, ist das der Ukrainer in Entscheidung. Was die Europäer, und darum sagen, ist die Variante, die Möglichkeit gegeben für einen geordneten Rückzug auf eine haltbare Position, geht es auch darum, dass die Ukraine und die Europäer zusammen Chancen bekommen, für überhaupt unter den neuen Gegebenheiten Handlungsfreiheit jetzt überhaupt für politische Lösungen, über politische Lösungen nachzudenken. Unter militärischem Druck, unter dem Druck, dass die Front könnte einbrechen könnte, dass ein Durchbruch könnte geben, russische und Russland quasi alle Kriegsziele durchsetzen kann, ist das wahnsinnig schwierig. Und darum ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass den Ukrainer die Möglichkeit geben wird, dass sie sich wirklich geordnet könnten, zurückziehen und können regruppieren, für dieses Minimum an Verhandlungspositionen haben gegenüber dem übermächtigen Gegner. Und verknüpft ist natürlich auch immer das Schicksal von den anderen osteuropäischen Staaten oder Ostflanken, die drei Balten und Polen insbesondere, aber unterdessen auch Finnland und Schweden, die recht im Visier sind von Moskau, die Russen, die Stützpunkte bauen haben, verfestigt haben, entlang von der russisch-finnischen Grenze. Das macht den Finnen Sorgen. In der Ostsee Sabotageakte, Souveränitätsverletzungen, auch gegenüber Schweden, sogar gegenüber Dänemark und so. Das sind Sachen, die eben müssen eingerechnet und mitüberlegt werden, wenn wir über die Ukraine reden. Es geht darum, das Schicksal von der Ukraine und von Nordosteuropa, das ist unmittelbar miteinander verknüpft. Und das ist die grosse Frage, ob die Europäer in der Lage sind, zusammen mit der Regierung in Kiew eine gemeinsame Position zu finden in diese Richtung. Ich glaube, das ist eben auch etwas, wo man nur man fokussiert viel zu fest auf die Ukraine und auf das Zelensky, Putin, Trump Drama, das sich hier abspielt. Es ist keine Reality-Show, das wäre zynisch, es ist ein Drama. Natürlich spielt es sehr oft in der Ebene, aber aus europäischer Sicht und möglicherweise auch aus ukrainischer Sicht ist es wichtig, wenn man es probiert, gesamtheitlich anzuschauen. Und dann würde natürlich, Brüssel hätte dort eine wichtige Rolle zu spielen, und das ist auch etwas, was mir Sorgen macht. Brüssel nimmt die Rolle nicht wirklich wahr, vielleicht Kaja Kallas, als ehemalige estnische Ministerpräsidentin und Aussenbeauftragte. Sie hat eine ganz besondere Rolle, aber die Kommission selber fehlt das Gespür. Das gibt mir zu denken. Wir haben Koalitionen eigentlich wie vor dem Zweiten und vor dem Ersten Weltkrieg, oder? Die Franzosen und Briten haben die Entente Cordiale wieder reaktiviert. Also, was vor dem Ersten Weltkrieg die beiden demokratischen Staaten sich eigentlich zusammengetan haben für die Bedrohung, die sie hatten, durch das Deutsche Kaiserreich irgendwie zu begegnen. Wir denken wieder in diesen Kategorien. Wir denken nicht in dieser in der Abwehr von der Bedrohung, nicht in den in der Gefäßen, die es gibt. Die NATO, natürlich ist wichtig, die NATO ist eine operative Klammer, primär, für können überhaupt gemeinsam die militärischen Kräfte zum Einsatz bringen. Aber es fehlt ein politisches Gefäß in Europa für das Geld, das jetzt investiert wird, für das, was wirklich auf dem Spiel steht, irgendwie zusammenzuführen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo ich im Moment nicht einfach eine dicke Überschrift machen kann und so ist es, sondern das ist einfach etwas, was aus der Analyse herauskommt, dass wir dort riesige Herausforderungen haben, dass uns das Europa nicht auseinandergeht. Und das Gefährlichste, was passieren kann, ist, wenn Europa in unterschiedliche Blöcke zerfällt, so in Schaukelstaaten, Haffi-Staaten, so im Nordosten, die Widerstand leisten und die müden Demokratien rund um uns um. Also in Frankreich und Deutschland und ein Stück weit auch Österreich sind so ermüdete, erschöpfte Demokratien irgendwie. Ich habe manchmal das Gefühl, Italien ist ein Spezialfall. Ist im Moment das stabilste Land um uns um. Interessanterweise. Interessant, oder? Mit der Giorgia Meloni. Das sind so Fragen, die sich für mich einfach stellen und wo es noch keine gültigen Antworten hat, wo der Gipfel in Alaska einfach noch einmal mehr den Finger drauf gehalten hat, dass die Europäer jetzt vor einer gewaltigen Herausforderung stehen, aber strukturelles Problem haben.
Ich glaube, es ist nicht unbedingt das Problem, dass es möglicherweise dass Europa auseinandergeht, sondern dass man es einfach nicht schafft. Also weißt du, das, was du wettest, eine breite Koalition der Willigen, die wirklich dafür sorgt, dass sich die Front stabilisiert in der Ukraine. Wie viele Divisionen hat Frau von der Leyen, würde Herr Stalin fragen.
Nein, aber sind wir ehrlich, Frankreich hat zwar Nuklearwaffen, hat das Gesamtsystem, hat eine grosse Klappe und eine Bonsai-Armee. Oder? Genau. Es sind zwei Divisionen Landstreitkräfte. Und die Deutschen bringen es fast nicht her, eine Brigade aufzustellen für Litauen. Also das sind die Realitäten, wenn wir darüber reden. Da ist nicht wahnsinnig viel militärische Kraft vorhanden. Und wenn militärische Kraft, da geht es ja nicht nur um die Ukraine. Die Ukraine ist der eine, da geht es um Waffen, Technologie, Unterstützung, Politik. Aber es geht auch darum, was kommt hinten dran. Also, wie würden wir uns verteidigen als Europäer, ohne die Amerikaner? Oder das Baltikum verteidigen ohne Marines, wo quasi die Position am Meer können kompensieren können, indem dass sie amphibisch landen und quasi die operative Teufel so herstellen, wird es wahnsinnig schwierig. Und die Europäer müssen sich Gedanken machen, halt das schlussendlich zu der Wehrpflicht zurückzukommen und dass sie die Gesellschaften Sojamilch trinkend meilenweit entfernt, oder?
Ja, und glutenavers und so, ja.
Genau. Nein,
ich glaube eben wirklich, also meine, du hast Anton Gordial vor dem Ersten Weltkrieg angesprochen, ich meine, auch im Ersten Weltkrieg hat es am Schluss nur gelangt, weil die Amerikaner gekommen sind, helfen.
Ja, natürlich.
Also, wir leben, es ist eben nicht nur 80 Jahre, es ist über 100 Jahre, wo Amerika die Rolle gespielt hat. Und ich glaube wirklich, dann kommen eben wieder die Aufwinde über, die sagen, ja, tun wir uns doch arrangieren. Tun wir uns doch arrangieren mit dem Herrn Putin. Warum lehnst du das wirklich ab?
Ich bin wirklich strikt dagegen, wenn wir durch das die wesentlichen Prinzipien aufgeben, nämlich dass man hat probiert, nach dem Zweiten Weltkrieg zu verhindern, dass man mit militärischer Gewalt politische Ziele erreichen kann. Man hat dem Putin das gewährt, irgendwo im Kaukasus, hat man es machen sollen. Aber jetzt wieder Ukraine wird es schwierig, weil es natürlich der einfach kategorischer Imperativ ist, weil am Schluss schlussendlich einfach dann auch solche Ziele könnten probiert durchgesetzt zu werden im Baltikum oder in Moldawien oder in Rumänien. Und dann wird es dann einfach irgendwann einmal schwierig, weil dann kommt die ganze Geschichte näher und dann sind die wesentlichen Prinzipien in Frage gestellt. Das friedliche Zusammenleben einfach am Schluss endlich auch ausmachen. Aber all das, alle Werte, die wir da haben, oder Werte der liberalen Demokratie, abgesehen davon, also dass eine Demokratie eben Wahlresultat, Machtwechsel akzeptiert, dass man Checks and Balances hat, dass es Minderheitenschutz gibt, dass es Meinungsfreiheit gibt, dass man auch schräge Ideen darf äußern und so. Das ist das, was on the stake ist. Also unser Interesse ist, quasi unsere Idee von der liberalen Demokratie, die sich in den letzten 100 Jahren dank der Unterstützung der Amerikaner auch in Europa durchsetzen konnte. Darum ist die Schweiz auch nicht mehr so allein. Die Schweiz wäre ohne die Hilfe der Amerikaner furchtbar allein als Demokratie in dem Europa. Ich glaube, das ist das, was an der Stake ist. Und ich glaube, man muss auch verstehen, dass die Amerikaner immer die Skepsis hatten nach dem Ersten Weltkrieg. Wilson hat die Idee vom Kölfgerbund, hat einen Schlaganfall stirbt und dann kommt der neue Präsident. Es gibt zwei Worte für einen Grübel, ich vergesse den Namen, Coleridge oder so, der geheißen, ein Republikaner. Und dann hat ein Europäer gesagt, jetzt zahlen wir das Geld zurück, das wir eingesetzt haben, dass wir 1917 kämpfen konnten. Und das hat dann die Dynamik ausgelöst, die schlussendlich zur Inflation in Deutschland und zu den Problemen der Weimarer Republik geführt hat. Also das sind Dynamiken, nicht, dass sich Geschichte wiederholt, aber es sind Dynamiken, Muster, die sich schlussendlich wiederholen. Und ich glaube, das ist das, was im Moment wirklich on the stake ist, ist, dass die Ordnung, die man geschafft hat, Krieg zu verhindern, die Ordnung, die man geschafft hat, dass wir hier zusammen können politisch frech diskutieren, das steht auf dem Spiel. Und ich glaube, das bräuchte in dieser Gesellschaft oder betrifft halt die Schweiz auch einen gewissen Grundkonsens darüber, was bedroht ist. Ja, Russland bedroht ist, weil Russland ist eine nihilistische Gewaltideologie mit dem Putin vordran. Also ich glaube, die Bedrohung zu akzeptieren, zu überlegen, was verteidigen wir eigentlich, unsere Freiheit, das ist mehr als einfach können sagen, was man will, sondern der Demokratie, das Zinsentum. Und dann müssen wir uns so überlegen, was ist uns das wert? So können zu leben und zu geschäften und zu denken, wie wir wollen. Und ich glaube, diesen Grundkonsens, an dem müssen wir arbeiten, glaube ich.
Also eben, Frieden am Schluss gibt es nur durch Stärke. Wir landen wieder
da. Ich glaube, das habe ich fast ein bisschen unterschlagen in meiner ersten Augsterrede. Ich glaube, es muss uns klar sein, dass die weichen Werte von der Demokratie, von der offenen Gesellschaft mit militärischer Stärke müssen unterlegt sein. Sonst sind sie nichts wert, sonst geht es dann noch Bär wie Neville Chamberlain, der gesagt hat, Peace for our time, und so als tragischer Held die Geschichte ist eingegangen. Und das wäre nicht ein schönes Erbe. Und wäre auch unseren Kindern gegenüber nicht fair, wenn wir eine Welt würden hinterlassen, wo sie keine Handlungsfreiheit mehr haben. Militärische Stärke bedeutet auch Handlungsfreiheit
für den Einzelnen. Genau. Gut. Über was der Beitrag von der Schweiz ist, haben wir jetzt nicht geredet. Das würde lang dauern, aber das können wir ein anderes Mal machen. Ist interessant. Ich bin klar der Meinung, zuerst muss die Schweiz Hausaufgaben machen. Eben auch Frieden durch Stärke. Wir brauchen wieder Stärke. Diesbezüglich, da werden wir interessante innenpolitische Zeiten erleben, wo wir beide in unseren jeweiligen Medien verfolgen und weiterhin diskutieren. Georg Häsler, NZZ, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast für das interessante Gespräch, für das tiefe Gespräch. Das spannende Gespräch und noch ein gutes Wochenende. Wir sind gespannt auf deinen Artikel von Sonntagabend auf NZZ Pro, nzz.ch, könnt ihr lesen. Und alle anderen, nicht nur NZZ Pro abonnieren, sondern selbstverständlich auch den Nebelspalter. Beides zusammen macht eine liberale Gesellschaft in diesem Land aus. Danke dir mal. Genau.
Und, nicht Konkurrenz, sondern kongruent. Genau,
ist beides. Und denkt daran, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch